Moin, moin, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der ein oder die andere wird sich darüber freuen. Vielleicht guckt man zurück und sagt, was für ein tolles Jahr 2024. Und das wollen Tim und ich nutzen, um einmal filmisch und seriell drauf zu blicken auf das Jahr 2024. Was ist uns hängen geblieben? Was war eine absolute Katastrophe? War es überhaupt ein gutes Film- und Serienjahr? Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch an dieser Diskussion beteiligt und in die Kommentare reinschreibt, was für euch die High- und vor allen Dingen auch die Lowlights waren. Und wir gucken nach vorne. 2025 steht an mit einer ganzen Menge spannender kleiner cineastischer Ergüsse, genauso wie auch in der Serie. Und darüber wollen wir mit euch plaudern. Mein lieber Timmy.
Ja.
Es ist schön, immer neben dir zu sitzen und mit dir zu reden über das, was geschehen ist und das, was kommt. Wenn ich jetzt sage 2024, was denkst du da? Was schießt dir durch den Kopf in der Sekunde, in der wir da über Filme oder Serien sprechen?
Das ist kein gutes Jahr.
Oh, okay. Sehe ich genauso, aber erzähl mal warum.
Ja, ich glaube, das ist so allgemein. Ich fand 2024 war allgemein kein tolles Jahr. Ich glaube,
Kackjahr, kann man sagen.
Ein Kackjahr, ja. Also auf ganz vielen Ebenen war es irgendwie nicht so richtig cool. Und ich bin froh, dass 2025 jetzt auch losgeht. Ich glaube, dass mir auch viele Leute dazu stimmen. Aber auch ja, von der Kinoseite her, von dem Output, von den Sachen, die wir gesehen haben, war es kein wirklich tolles Jahr, fand ich. Es war wirtschaftlich ein schlimmes Jahr fürs Kino, muss man auch sagen. Also die Kinos haben schon sehr zu ächzen insgesamt, also weltweit. Und man freut sich über jeden Kino-Hit, der denn da kommt. Und die sind rar geworden ja auch in den letzten Jahren und Monaten. Deshalb einmal hier vorab, Leute, trotzdem, geht weiter ins Kino. Guckt euch Filme auf der Leinwand an. Die wirken da besser, cooler, schöner als auf dem Fernseher. Und es wäre schade, wenn es denn diese Kultur immer weiter in die roten Zahlen rücken würde.
Aber darüber müssen wir ja auch mal sprechen, ne? Also es gibt ja ein Kino bei mir in der Nähe, das zugemacht hat, aus leider nicht so nachvollziehbaren Gründen. Und es wirkt ein bisschen so, und ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine komische subjektive Wahrnehmung ist, aber dass die Kinolandschaft sich ausdünnt, ne? Und dass auch weniger Menschen ins Kino gehen, weil, und das ist ja immer wieder der Punkt, den wir auch ansprechen, manchmal der Preis im Verhältnis zum Erlebnis nicht darstellbar ist, ne?
So ist es, genau.
Und das, also deswegen auch nochmal unser Appell, geht ins Kino, aber auf der anderen Seite auch, Kinos, gebt euch Mühe, dass man auch ein bisschen Entertainment drumherum bekommt, weil dieses Karten online bestellen, kurz rein, kurz wieder raus, ist ja auch doof. Macht ja auch keinen Bock.
Nein, man muss wirklich auch einigen Kinobetreibern leider sagen, ihr müsst eure Läden ein bisschen besser in Schuss halten. Ne? Es gibt da ein paar Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel die Astor Lounge in Hamburg. Astor Lounge natürlich in Hamburg. Was ein wunderbares, schönes Kino ist und wo Kino als Erlebnis zelebriert wird. Es gibt aber leider auch viele Kinos, die, da kommst du rein und möchtest am, also
der erste du erstmal in 85 Tonnen Popcorn und setzt dich in eine Fanta, die ausgelaufen
ist. So ist es. Also das ist wirklich nach dem Motto, hier würde ich die Schuhe nicht ausziehen. Ne? Und es ist irgendwie alles
klebrig. Ziehst du die Schuhe aus im Kino?
Nein.
Bist du auch so einer von den Leuten, die auf dem Langstreckenflug sich die Schuhe ausziehen und die Socken? Ey, das ist
Gott,
so schlimm.
Oh Gott, es gibt wirklich solche schlimmen Leute.
Du sitzt so und denkst so, okay, ich sitze jetzt hier 12 Stunden im Flieger nach irgendwo und dann sitzt neben dir jemand und zieht sich die Schuhe und die Socken aus und du denkst so in der Sekunde, was ist das? Servieren Sie hier irgendeinen so alten Stinkekäse gleich zum Mittagessen oder sind das wirklich seine Füße?
Ich möchte hier eins festhalten.
Meistens Männer.
Ich möchte hier eins festhalten. Ich habe noch nie im Kino die Schuhe ausgezogen.
Okay.
Ja,
das sollte ich nur
geklärt haben. Es ging mir um so ein Bild zu schaffen.
Das könnte auch ein Grund für das Sterben der Kinos sein, wenn du in jedem Kino, in dem du bist, die Schuhe ausziehst.
Ja, das stimmt. Aber ich erinnere mich noch gut, wie ich in eine der ersten Junggesellenbuden von Steven Gätjen reinmarschiert bin und wo auch ich genau dieses Gefühl hatte, hier ziehe ich meine Schuhe nicht aus.
Ja, ja. Aber das, Nummer eins das und Nummer zwei, ich konnte ja auch nicht lüften, hättest du die Schuhe ausgezogen. Ich habe ja in so einem Souterrain gewohnt ohne Fenster.
Das hast du jetzt gesagt, ja. Aber wir wissen, wie der Fußball noch da aussah. Egal, das wird jetzt so unappetitlich. Ja.
Aber ihr Kino, wisst, ja, Serien,
welches, ja. Nein, welches Gefühl hat, wenn man das Kino so abgeranzt irgendwie und irgendwie ist alles klebrig und schmuddelig und Und das ist nicht schön. Und man muss irgendwie, wenn ich ins Kino gehe, und die Karten sind ja auch nicht günstiger geworden in den letzten Jahren, dann möchte ich irgendwie drumherum mich wohl und ja, ich möchte mich wohlfühlen einfach im Kino. Und das ist leider ganz häufig nicht der Fall.
Also ich kann nur sagen, ich sehe es genauso wie du. Ich bin mittlerweile seriell zeitweise überfordert an der Masse an Dingen, die da rauskommen. Ich komme gar nicht hinterher. Wir haben letztens gerade wieder zusammengesessen und mal ausgetauscht, wer was gesehen hat. Und dann komme ich immer wieder dazu und denke so, hä? Von der Serie habe ich noch gar nichts gehört. Ja. Was, die gibt's auch noch? Und dann du auch zu mir. Wirklich, hast du das gesehen? Ich dachte, das gibt's. Was? Wie? Das ist anstrengend. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir vielleicht auch gleich mal zu dem, was in der Boxoffice auch eine riesengroße Welle geschlagen hat. Und zwar 2024 an Worldwide Boxoffice. In den Top 10, mein lieber Tim, sind 9 Fortsetzungen.
Ja.
9 Fortsetzungen. Ein Film, der basiert auf einem Musical, das weltweit sehr erfolgreich gelaufen ist. Ansonsten ist alles Fortsetzung. Und ich finde, das sagt ja auch ganz viel über den kreativen Prozess. Ja, wir hatten einen Schauspieler-Gewerkschaftsstreit. Ja, wir hatten einen Drehbuchautor*innenstreik. Aber trotzdem, das heißt, wir reden ja über Filme, die 2024 Kino gekommen sind, die ja weit vor diesem Jahr, in dem die Streiks waren, produziert und gegreenlightet wurden. Und da muss ich schon wieder sagen, schade, schade, schade. Ne? Also es gibt so viele originelle, originäre, coole Ideen, und da kommen wir vielleicht auch nachher gleich mal zu den positiven Sachen. Und ich finde es einfach, ich finde es ein bisschen frustrierend.
Ja, ist es auch. Also und den Niedergang des Kinos haben die Studios auch mit zu verantworten. Also es wäre jetzt wirklich auch zu leicht zu sagen, dass wir einen Streik hatten, dass wir mit die Streamer stärker werden und natürlich da Druck auch auf die Branche auslösen und auf die Macher auslösen. Das ist alles zu simpel. Am Ende werden da ganz viele Sachen veröffentlicht, die nicht veröffentlicht werden sollten und die in der Vergangenheit, das bin ich mir auch ganz sicher, nicht in der Form veröffentlicht worden wären.
Absolut.
Also es gab immer schlechte Filme.
Das ist ja auch normal. Das ist auch immer subjektiv. Ne?
So ist es. Aber die Qualität, die da teilweise wirklich rausgerotzt wird, weil es irgendwie gefühlt auch dann nur um Schnelligkeit geht oder um auch so eine die sichere Kugel zu schieben, ja, also deshalb sind so viele Fortsetzungen. Was hat einmal funktioniert, dann funktioniert es auch zweimal oder dreimal oder viermal.
Ich lese dir ganz kurz mal vor die Top 10. Ich kann sogar in die Top 20 gehen des weltweiten Boxoffice. Auf der 1, Alles steht Kopf 2. Auf der 2, Deadpool und Wolverine. Dann kommt Ich einfach unverbesserlich 4. Moana 2, Dune Part 2. Godzilla vs. Kong, The New Empire. Kung Fu Panda 4. Dann kommt Wicked. Dann kommt Venom, The Last Dance. Oh Gott, der dritte Teil. Dann kommt Beetlejuice. Bad Boys, Ride or Die auf der 11. Gladiator 2 auf der 12, auf der 13 Kingdom of the Planet of the Apes, dann kommt Twisters, also auch ein Reboot auf der 14, dann kommt It Ends With Us, mal was anderes, Alien Romulus, auch wieder neuer Film eines Franchises, und das geht so weiter, A Quiet Place Day One, und das ist ein bisschen frustrierend, und du hast es eben gerade auch angesprochen, die Filme, das ist ja nicht so, dass die nichts kosten. Ne? Aber es ist die sichere Bank, auf die sie alle setzen, dann am besten immer Superstars reinpacken. Ich meine, Gladiator 2, wie haben wir uns drauf gefreut auf diesen Film? Pedro Pascal dabei, Denzel Washington dabei, Paul Mescal dabei. Ich meine, wahnsinnig geil besetzt. Und dann Haie im Kolosseum, die fast so aussehen wie High Alarm auf Mallorca damals mit Ralf Möller. Ne? Dann Affen, bei denen du das Gefühl hast, die sind geklaut worden aus I Am Legend von Ewigkeiten her. Habe ich nicht verstanden. Ne? 2 Cäsaren, beide noch verrückter als Joaquin Phoenix. Denzel Washington, der sich bewegt wie in Training Day. Ich glaube, der wird dafür eine Oscar-Nominierung bekommen. Ist ja auch egal, aber er spielt
Golden Globe-Nominierung hat er ja schon bekommen.
Ja, siehst du. Also, ja, und das. Keine Ahnung, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gucke mir die Filme natürlich an. Und klar habe ich auch Bock drauf. Deadpool und Wolverine. Ich meine, haben wir einen Podcast zu gemacht, live vor Ort. Was haben wir uns drauf gefreut, aber was ist mit diesen Metaversen los? Ich verstehe es mittlerweile.
Nein, und genau. Was haben wir uns drauf gefreut? Wie groß war die Enttäuschung? Aber das macht mich auch nachdenklich, also auch in Bezug auf dieses Format, was wir hier machen und auf unseren Geschmack, ob wir teilweise einfach dann nicht mehr korrespondieren mit der Masse. Also wenn du dir auch anguckst, was Netflix dieses Jahr an Film, Serien lassen wir mal aus. Ich fand, es war ein gutes Serienjahr. Es gab sehr viele, sehr gute Serien auf allen Plattformen. Filmtechnisch, gerade wenn ich mir Netflix vornehme, Katastrophe. Also was dort rausgehauen worden ist an Scheiße. Anders kann man es wirklich nicht.
Aber du bist doch Jennifer Lopez-Fan wieder.
Jennifer Atlas. Ja, wirklich einer der schlimmsten Filme, die je das Licht der Welt gesehen haben. Aber der ist erfolgreich gewesen. Der ist wirklich sogar sehr
erfolgreich. Aber wer sagt, dass er erfolgreich
gewesen ist? Ja, die Netflix-Abrufzahlen dann halt. Wie sich das nachher wirtschaftlich alles berechnet und so weiter, kann ich nicht sagen. Aber es haben offenbar sehr viele Leute geguckt. Vielleicht weil, wenn sie Netflix-Abo haben, es ohnehin einfach reingucken, so wie ich ihn auch geguckt hätte. Ja, also ich hätte niemals für das Ding im Kino Geld ausgegeben.
Nein, aber die Frage ist ja, misst Netflix wieder den Einschaltimpuls und 30 Sekunden angucken? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute sagen, ah, Jennifer Lopez, ah, in dem Film, Atlas, ich gucke mir 30 Sekunden an. Oh nein, ist das schlimm. Sie sollte aufhören zu Schauspielern, die bei anfangen zu singen. Und der nächste, nein, sie sollte auch nicht mehr singen.
Bitte nicht.
Doofes Jahr für Jennifer.
Ja, ja, sehr doof.
Für Jennifer, ja, muss man dazu ja sagen. Nee, aber ganz kurz mal, vielleicht auch nochmal im Vergleich. In Deutschland, die erfolgreichsten deutschen Produktionen sind ja die Schule der magischen Tiere. Auch 3 Millionen. Ich meine, das ist basierend auf einer extrem erfolgreichen Buchreihe. Und die sind auch wirklich richtig gut gemacht. Also die machen Spaß. Dann Chantal im Märchenland. Hast du den gesehen? Da habe ich gemerkt,
dass du zu alt bist.
Ich bin alt. Ich habe es gemerkt. Ja. Das ist auch, ich gebe es auch gerne zu. Ich bin nicht mehr 14. Aber traut mir auch keiner zu. Aber die Grundidee, die Bora damit verfolgt und vor allen Dingen ja auch basierend auf der Erfolgsreihe, aus der Chantal sozusagen erwachsen geworden ist und entwachsen ist, finde ich auch gut. Und die Idee dahinter, der Sprech ist nicht mehr mein Ding. Bin ich vielleicht zu spießig, zu doof, zu alt für? Das hat mich zeitweise genervt. Ansonsten waren da schon ein paar echt coole Sachen drin.
Ja, wobei es war überhaupt nichts für mich. Also ich weiß, ich freue mich, dass dieser Film erfolgreich gewesen ist, weil man kann sich wirklich über alles, gerade auch was aus Deutschland kommt, nochmal extra freuen, weil das deutsche Kino sich nochmal schwerer tut, als das Kino im Allgemeinen es tut. Deshalb ist das super irgendwie, wenn sowas gut läuft. Und man muss vielleicht auch einfach akzeptieren, dass bestimmte Sachen dann nicht mehr für einen gemacht sind. Ich fand Fuck You Goethe den ersten Teil echt unterhaltsam, lustig, gut. Der war natürlich auch grenzwertig vielen Sachen irgendwie. Oh, ich fand, der war gut gemacht.
Kennst du einen Fun Fact zu Fuck You Goethe 1? Mhm. Du kennst ja unseren lieben Freund Paul Muck, ne?
Ja.
Paul-Luca Fischer. Der hat da ein Cameo drin. Spielt einen Schüler, der mit seinem Fahrrad kommt. Und er ist mit seinem eigenen Fahrrad hingefahren.
Jetzt musste gespart werden.
Ja, genau, logisch. Am Set. Das war ja auch der erste Teil, wusste ja keiner, wie erfolgreich.
Ja, genau. Und vielleicht, aber das war auch eine neue Idee. Es war irgendwie vom Ansatz her gut. Wir hatten gute Darsteller dabei. Gut, sind bei Chantal im Märchen da teilweise auch dabei. Aber ich finde, dass der Humorlevel für meinen Geschmack zumindest noch mal 5 Etagen tiefer gerutscht ist. Ja. Und das mag dann, oder es spricht offenbar viele Leute an, mich nicht.
Nee, mich auch nicht. Kommen wir aber nochmal vielleicht von das Lehrerzimmer, war ja auch bei den Oscars vertreten. Also es gibt auch gute Filme, übrigens ein echt grandioser Film, was in deutschen Klassenzimmern abgeht. Auch das Thema Mobbing natürlich, auch das Thema Diffamieren in der Art und Weise, wie das da, also großartig. Und ich meine, Highlight natürlich so und so, Sandra Hüller, bei den Oscars nominiert, die hat der Wahnsinns.
Zone of Interest.
Ja, Zone of Interest, einfach mega, aber geil. Wir kommen mal zu den Serien vielleicht kurz, weil da haben wir ja auch viele gleiche Dinge gesehen und gleich.
Da vielleicht darf gefunden, ich, ne? Genau, zu den Serien auch, weil irgendwie bin ich in so einem negativen Strudel gerade und den will ich jetzt.
Was Positives?
Nee. Ich will weitermachen.
Achso, du willst weiter,
ich will weiter, ja, ich will mich über was wirklich mal aufregen.
Okay, reg dich auf.
Wie es dir geht irgendwie, das ist nämlich auch so eine Entwicklung von 2024. Das ist ja, also ich hatte mich eigentlich gefühlt gerade dran gewöhnt, dass man binge-watcht. Also, dass ich eine gesamte Serie hingeknallt kriege und die dann irgendwie in einem durchgucken kann. Und da habe ich mich mit arrangiert und das finde ich auch, ich habe mich dran gewöhnt, ich finde es auch gut so. Jetzt hat man ja im letzten Jahr Netflix, Amazon Prime, alle anderen, Apple und so weiter, wie sie heißen, alle angefangen, Serien rauszubringen und dann immer jeweils eine Folge pro Woche, so, dass man immer warten muss. Und das ist eine Entwicklung, die mich kolossal nervt.
Ja? Ja, aber du bist doch groß geworden damit.
Richtig. Erklär mir mal einmal ganz kurz, warum. Ja, ich bin da, stimmt. Natürlich ist man damit groß geworden, aber ich kann dir sagen, warum es mich damals nicht genervt hat und warum es mich jetzt nervt. Erklär mir einmal kurz erstmal und vielleicht auch unsere Zuhörerin, warum macht man das?
Ja, also es ist ja ganz klar, dass jeder Streamer davon profitiert, wenn du eine Serie gut findest und die nächste Folge erst eine Woche später kommt, dass du anfängst zu gucken. Was bietet denn Netflix, Amazon Prime, Apple, Disney noch on top? Und dann verweilst du da vielleicht. Also das heißt, vorher hast du vielleicht ein Monatsabo, 3-Monats-Abo abgeschlossen, um deine Lieblingsserie oder die gehypte Serie zu gucken. Jetzt schließt du vielleicht ein längeres Abo ab, um deine Serie zu Ende gucken zu können. Und dadurch wollen sie dich natürlich auf ihrer Plattform halten und dahin ziehen. Ist ja aus deren Sicht wirtschaftlich und, sag ich mal, für die Abozahlen total richtig und auch okay. Ich glaube, das Problem, und da stimme ich dir absolut zu, ist, dass es mittlerweile eine solche Fülle an Serien gibt.
Das ist das Problem, ne, nämlich du, die Masse an Content, genau, die
das,
da kommt.
Das heißt, du fängst an, eine Serie zu gucken, findest sie geil, aber weil die Folge erst eine Woche später kommt, guckst du eine andere Serie, ne, und dann irgendwann kommst du losing tracks. Genauso, wenn wir sagen, wir lesen Bücher, dann empfehlen wir uns ja gegenseitig Bücher, dann fange ich an, Shogun zu lesen, ne, bin da irgendwie auf Seite 500, leg das eine Woche weg, dann habe ich schon wieder vergessen, welche Häuser und Samurais gegen wen kämpfen, weil ich dann irgendwas anderes gelesen habe. Das macht mich fertig.
Das, genau. Und das ist ja, und das war früher, ja, da kam auch jede Woche eine neue Folge. Aber ja,
Magna PI, ne?
So, The Dallas, Denver Clan.
Ein Trio mit vier Fäusten.
Ein Colt für alle Fälle.
Ach.
Aber hart, da hart, aber herzlich.
Hart, aber ich meine, da war ja, aber da muss man dazu ja sagen, da waren die Episoden in sich ja auch abgeschlossen. Also es gibt ja kaum, stimmt, noch eine Serie, die du guckst, wo es nicht einen Cliffhanger ging.
Genau.
Ja, und das oder ist Previously on Alex Cross. Und dann sitzt du da und dann
und dann diese schlecht zusammengeschnittenen, ja, ja, oh, Rückblenden, die dir überhaupt nichts sagen. Also ich verstehe den nicht zusammen.
Ja, und manchmal ist dir das auch aufgefallen, manchmal haben die in Previously on Alex Cross oder sowas, sind da Szenen drin, die habe ich in der Folge gar nicht gesehen. Und dann denke ich so, das ist wie der Trailer, den du dir anguckst und nachher schaust du den ganzen Film und sagst du, aber im Trailer war da doch noch eine ganz andere Figur dabei. Wieso ist sie jetzt nicht im Film dann?
Aber momentan ist es bei mir wirklich, gerade aktuell, ich gucke 4-5 Serien gleichzeitig und hangel mich so, denn vor Wort, ich weiß dann auch immer nicht genau, an welchem Tag denn die neue Folge ist, auch egal, aber ich merke, wie ich bei Serien, die mich nicht 100% catchen, aussteige dann. Und das ist schade für Serien, weil es gibt einfach zum Beispiel eine Sache wie Breaking Bad damals, als sie kam. Ich fand, dass Breaking Bad eine Serie war, die wahnsinnig lange Zeit gebraucht hat, um sich zu entwickeln. Heute glaube ich, wenn ich die angucken würde, würde ich aussteigen zwischendurch, weil ich dann wieder 3-4 andere Sachen gucken irgendwie und dann so.
Wenn du mit jemandem sprichst, der ein Fan ist von irgendeiner Serie und sagst so, ey, die Serie musst du dir angucken. Und dann frage ich immer so, wie viele Staffeln gibt es dann? 7. Dann denke ich so, ich kann gar nicht mit der ersten Staffel anfangen, mit 7 Staffeln, 10 Folgen, sind 70 Folgen.
Ja. Ja, gut, wenn du zu spät angefangen hast, ist es natürlich ein
Problem. Ja, aber ich stimme dir dazu. Aber lass uns mal, jetzt neben dem Lästern, wir machen jetzt einmal was Positives. So, kommen wir zu den erfolgreichsten Serien.
Bitte, da bin ich jetzt mal gespannt.
Also international und auch deutsche Serien. Und dann kann ich auch sagen, welche Serie für mich eine der besten ist, die ich im vergangenen Jahr gesehen habe. Dann sagst du es auch. Also erfolgreichste Serien, zum Beispiel 4. Staffel von The Boys. Sehr böse, unsere Superhelden. Baby Reindeer, basierend auf einer echten, wahren Geschichte. Ein Mann wird gestalkt, schreibt, also der Typ, der gestalkt wurde, hat die Serie auch geschrieben.
Konnte ich nicht zu Ende gucken.
Ich auch nicht. Cringe.
Konnte ich nicht, weil der Typ mir ab Folge 5 so auf den Senkel gegangen ist.
Irgendwie,
und wie er sich verhalten hat. Ja,
was mir nicht auf den Sack gegangen ist, ist Shogun. Ich habe es gerade gesehen, ich lese das Buch. Ey, die Serie, wie geil. Production Value, Schauspieler, ich meine, die hat auch so viele Emmys gewonnen, zu Recht, ne? Also absolut geil. Und dann muss ich auch sagen, der wird immer besser, genauso wie du mit dem Alter, Colin Farrell. Colin Farrell ist die Macht. Sugar war eine geile Serie.
Auf Apple Plus.
Ja, habe ich nicht erwartet. Aber natürlich auch Spin-off The Penguin.
Ja.
Ne, weil er spielt ja in dem neuen Batman-Film mit Robert Pattinson als Batman, spielt er ja den Pinguin. Und das ist echt spannend, weil du siehst ihn nicht. Aber du, wenn du ihn dir anguckst und die Serie anguckst, wie der spricht, wie der hat so einen Habitus, den kannst du aus 1000 Figuren raussuchen. Also ohne dass du sagst, das ist ja Colin Farrell, sondern du sagst, ey geil, das ist auch noch Colin Farrell.
Ja. Und ich hatte das Lustige ist, ich hatte von dieser Serie gar nicht so viel erwartet, weil ich mir immer die Frage gestellt, diese Figur von The Penguin, ob die stark genug ist, so eine Serie dann über einen längeren Zeitraum zu halten irgendwie, also dass die in einem Batman-Film auftaucht und dann der Bösewicht mal kurz ist. Fein, aber darüber eine ganze Serie zu drehen, und das haben die wirklich sehr, sehr stark hinbekommen. Das ist schon eine der stärksten Serien dieses Jahr.
Und jetzt kommen wir zu den erfolgreichen deutschen Serien. Und da hast du ja gesagt, vor allen Dingen im Serienbereich sieht man einfach, wie geil deutsche Kreative sind. Es ist einfach mega. Und wir kommen zu meiner absoluten Lieblingsserie in diesem Jahr. Und das ist eine deutsche Serie. Die ist auch mit einem Emmy Award ausgezeichnet worden für die beste Miniserie, und zwar Liebes Kind.
Ja.
Okay. Ey, also nochmal Shoutout, Oliver Berben hat das ja unter mitproduziert. Eine so geile Serie. Also wirklich spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Alle Tatortmacher sollten sich die Serie mal angucken.
Ja, aber das überfordert.
Aber das ist ja ein ewiges Thema bei uns, irgendwie, ja. Wie an der Tatort. Da habe ich mir auch übrigens auch schon ganz viel Schelte aus dem privaten Umfeld eingefangen, dass wir immer ewig über den Tatort lästern und herziehen.
Ja, aber ich sag's ganz ehrlich, also guckt euch, liebe Tatortmacherinnen und Macher, Liebes Kind, an, dann wisst ihr, wie genau. Man einen Spannungsbogen inszeniert, der nicht von vornherein vorhersehbar ist. Also eine Megaserie und wirklich großartig. Kommen wir von Liebes Kind, also von einem Thriller, zu einer, die ans Herz geht. Und ich hätte nicht gedacht, dass du sie auch guckst. Ich habe sie auch geguckt und ich habe sie dann ehrlich gesagt auch total gefeiert. Maxton Hall.
Ja.
Ne? Also eine deutsche Serie, die an einem englischen Internat spielt, ist ja auch und in Hannover gedreht wird, in der Kombination und auf Platz 1 der meistgeschauten Serien im Jahre 2024.
Ich glaube, auf Platz 1 in 120 Ländern.
Ja, aber wie geil ist das?
Ey,
wie geil.
Irre. Gedreht irgendwo auf so einem Schloss in der Nähe von Hannover. Also.
Aber mega, ne?
Ja.
Und dann zu guter Letzt kommen wir noch zu Die Zweiflers. Auch eine Serie, die von einer jüdischen Familie und all ihren Quirkies handelt. Auch mega. Viele Preise gewonnen, von der Kritik hochgelobt und auch wirklich to the point geschrieben, to
wunderbar,
the point inszeniert.
Tolle Darsteller, ja. Da passt einfach alles.
Genau, also da können wir auf jeden Fall in diesem Fall sagen, ganz viel tolle Sachen kommen da auch aus deutschen Landen. Und bei all diesem Lob, bevor wir zu unseren Top 3 Filmen des Jahres 2024 kommen, ich bin da sehr gespannt, ob es da Matching-Titel gibt oder nicht. Vielleicht noch einmal ganz kurz zu wirklich meiner Ansicht nach absoluten Flops.
Ja.
Also was jetzt Filme angeht, du kannst auch kurz sagen, ob berechtigt oder nicht. Also wir reden jetzt vom Einspielergebnis, ne? Also Filme mit hoher Erwartung, die nichts gerissen haben. Furiosa im Mad Max Saga.
Das tut mir so leid um diesen Film, weil ich den Film nicht schlecht fand. Ich fand, also der hat natürlich die Riesenproblematik, dass er immer mit Mad Max Fury Road verglichen wird. Was ein Meisterwerk ist. Bleibe ich bei, ist für mich der beste Actionfilm aller Zeiten.
Wow, okay.
Ja. Und wenn du so die Messlatte so hoch legst, ist es natürlich schwierig, daran zu kommen. Und ich finde es auch fast ein bisschen ungerecht, irgendwie den Vergleich dann. Aber deshalb hat er, glaube ich, bei vielen schlecht abgeschnitten. Ich finde den Film grandios. Trotzdem, ich finde es ein geiler Film. Ich habe, glaube ich, damals auch in unserer Podcast-Folge gesagt, dass ich glaube, dass es am Ende einer der besten Filme des Jahres für mich ist. Ist es auch nicht in den Top 3, aber es ist wirklich in die Top 10. Ist er irgendwo bei mir mit drin.
Und es ist ein Kinofilm.
Kinofilm. Und es hat mich echt erschüttert, dass der nicht funktioniert hat an den Kinokassen.
Ah, geil. Hat auch nicht funktioniert. Ne? Hätte man jetzt in der Sekunde vielleicht gedacht, so ein bisschen so Agenten-Thriller, ein bisschen Klamauk.
Bitter für Claudia Schiffers Mann. Der hat das Ding doch produziert.
Matthew Vaughn.
Ja.
Madame Web. Wir sagen, okay. Back to Black. Haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Biopic über unsere liebe Amy Winehouse. Tolle Künstlerin, aber viel zu einseitig. Selbst produziert von ihrem Vater, der natürlich obwohl er sehr in der Kritik steht, anscheinend auch wirklich zu Recht natürlich das Ganze sehr positiv gemacht hat.
So ist es.
Borderlands. Kate Blanchett, Kevin Hart, eigentlich gut besetzt.
Wollte ich gerade sagen. Ich meine, dass Kate Blanchett in so einem Film mitspielt. Ich hatte das ja vorhin, als wir schon sprachen, gesagt, das ist, glaube ich, Videospielreihe. Ich habe das Ding nie gespielt, deshalb kann ich auch da keinen Vergleich ranziehen. Aber da war schon von vornherein klar, wenn man die Historie dieses Films sich anguckt, oder der Produktion dieses Films, dass das nichts werden kann. Ich glaube, die haben die Regie 4 oder 5 Mal ausgetauscht. Dann wollten Leute mit dem Projekt nichts mehr zu tun haben. Das ist alles so kein geiles Zeichen.
Man will ja, man guckt sich diesen Film an, man will ja eigentlich, dass er gut ist, weil der ist bunt, gut besetzt, hat irgendwie auch so vom Feeling her, Jack Black ist dabei, spielt er diesen Roboter. Egal. Lassen wir hinter uns. Dann ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, aufgrund der Person, die ihn inszeniert hat, ist natürlich Horizon.
Da geht die Meinung auch auseinander. Ich finde den nicht so schlecht, wie viele den finden. Das mag daran liegen, dass ich Kevin Costner, Kevin, vielleicht hörst du das, ich liebe dich. Ich liebe Kevin Costner.
Ich denke, du liebst mich.
Dich auch, aber beide. So, also ich finde den großartig, hat so viele coole Sachen gemacht und ich finde es so großartig, mit was vom Herzblut er an dieses Projekt Horizon rangeht. Und was der da alles, der hat ja über 50 Millionen, glaube ich, aus eigener Tasche da reingebuttert und wie das funktioniert. Und was ich ungerecht finde an vielen Kritiken an diesem Film ist, dass die nicht bedenken, dass das eine Trilogie wird. Also über drei Filme werden und sich das natürlich entwickeln muss und die Charaktere entwickeln muss. Wenn es eine Serie wäre, die im Fernsehen würden, die, glaube ich, die Kritiken nicht so hart ausfallen. Mich hat das gepackt und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und
ich auch, nur wir werden es vielleicht ja gar nicht wissen, wie es weitergeht, ne? Weil der zweite Teil sollte ja rauskommen, glaube ich, im August 2024 in die Kinos. Ist nicht passiert. Und Teil 3
ist
pending, wie man so schön sagt. Ne? Da wird noch überlegt. Machen wir blitzschnell weiter. The Fall Guy finde ich ja einen geilen Film nach wie vor. Top-Unterhaltung.
Fand ich auch gut.
Feiert ein Business, das echt gut ist. The Crow. Ich habe Brandon Lee geliebt in The Crow. Der war düster, der war dark, der passte da rein. Diese Neuinszenierung ist einfach Schrott, weil kein Mensch weiß, was er eigentlich will.
Und der ist auch völlig sang- und klanglos unterwegs.
Ja, auch zu Recht. Ne? Oh, und dann zu guter Letzt, bevor wir zu unseren Top 3 kommen, Joker. Zweiter Teil, Joaquin und Lady Gaga. Ambitioniert und ich unterstreiche und unterstütze jede Art von kreativer Freiheit. Finde ich auch gut, wenn man mal sagt, man geht einen neuen Weg. Der Weg hat mir eine Sackgasse geführt, leider.
Ja, also als ich das erste Mal gelesen habe, dass die das als Musart, also als eine Form von Musical inszenieren, habe ich nur gedacht, oh Gott.
Und du kannst gut singen.
Aber ja, das war so eine, es war wirklich ein mutiger Ansatz und
ich stelle mir gerade vor, dass du im Kino in Astor Film Lounge bei jedem Song die Lady Gaga oder
Rocky bei der Taylor Swift, beim Taylor Swift Film, da habe ich jeden Song mitgesungen.
Echt?
Natürlich.
Aber was in der Bienensprache oder was hast du so?
Bevor wir zu unseren Top 3 kommen, will ich noch einmal ganz kurz, weil wir das vorhin gesagt haben, wie schlecht Netflix im Bereich Film war. Ja, also so gut Netflix im Bereich Serien auch war und wirklich viele geile Sachen dieses Jahr rausgebracht haben, wie viele andere Plattformen auch, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, muss man auch mal festhalten. Liebe Netflix-Verantwortlichen, was ihr im Bereich Film freigibt, greenlightet, wie auch immer, ist eine Frechheit. Also auch da nur einmal ganz schnell durchrattern. Was, ich weiß nicht, was du davon gesehen hast. Hast du Lift gesehen mit Kevin Hart?
Ja.
Unfassbar Schrott.
Ja.
Atlas mit Jennifer Lopez. Grauenhaft.
Haben die nicht auch diesen Mark Wahlberg Halle Berry Film gemacht?
The Union. Der Film ist wirklich so eine Grütze.
Aber was macht Mark Wahlberg? Ich habe vorhin
körperlich wehtut.
Nee, ich habe mit Michi gesprochen, ne, der uns mit Liz großartig unterstützt in der Kino- oder Couch-Podcast-Welt, die immer wieder über neue Themen sprechen, auch über die Filme, die sie geguckt haben. Und wir haben beide gesagt, warum macht Mark Wahlberg überhaupt noch Filme, wenn er nur noch so einen Kack macht?
Ja.
Ich habe das Gefühl, den rufen die an und sagen, ey, wir haben hier ein richtig schlechtes Drehbuch, aber du kriegst $5 Millionen, dauert nur 20 Tage, den zu drehen. macht er. Und dann konzentriert er sich auf seine ganzen anderen Business. Der ist ein guter Typ.
Mark Wahlberg hat richtig, richtig geile Filme gedreht. Und der hat so viel Geld verdient. Der muss das nicht mehr der Kohle wegen machen.
Nee.
Das glaube ich, also es sei denn, er ist so.
Aber ich glaube, er macht das, damit er dadurch seine ganzen Produkte noch promoten kann.
Das kann sein, macht im Sportbereich viel, ne? Der hat auch eine eigene Modemarke, dann hat er eine Burgerkette, die er macht. Alles ein
steht um schlaues, 4 Uhr morgens auf, geht um 8 Uhr abends ins Bett.
Genau. Wirtschaftlich irgendwie, ich glaube, dass der wirklich da alles gut zusammen hat. Umso mehr fragst du dich, wie kannst du wirklich so einen Schrott rausbringen? Weil das ist das wirklich das schlechteste Drehbuch, glaube ich, was es je
gibt. Aber erzähl nochmal, es gibt noch ein paar Netflix-Filme.
Es gibt zum Beispiel auch irgendwie so schlimm diese beiden Rebel Moon Filme, die mir mal anfangs verkauft worden sind, als das wird das neue Star Wars.
Ja, aber das war ja so. Zack Snyder wollte ja die neuen Star Wars Filme drehen, hat das ja auch, sag ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt die Star Wars Krone auf hat.
Ist auch so schlimm, was in dem Bereich passiert.
Ja, genau, das ist auch richtig viel Kacke. Auf jeden Fall haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann hat er gesagt, mach das selber.
Ja. Und dann hat er einen Film gemacht. Dann hat er einen zweiten Film gemacht. Die waren beide wirklich grottenschlecht.
Das ist so geil.
Und dann sind sie auf die Idee gekommen, von grottenschlechten Filmen auch noch Director's Cut zu machen. Ja. Und jetzt kannst du dir, ich glaube, jeder von den Dingern irgendwie ist 3 Stunden 40 lang. Also was ist der Sinn, einen schlechten Film noch länger zu machen? Also
keine Ahnung, vielleicht denken die, es ist so wie Teig. Wenn du den ganz weit ausrollst, dann kriegst du mehr Kekse, die sind halt dünner, schmecken dann vielleicht schlechter, weil die im Backofen so trocken werden.
Und wenn du dir dann überlegst, das ist ein absurder Vergleich, Steven, ich gehe da auch gar nicht drauf ein. Aber wenn du, bei solchen Schritten, man dreht ja durch bei so viel schlechten Filmen. Und du, wenn man sich bewusst macht, wie viel Geld in all diese Filme, die wir gerade, also Jennifer Lopez, Mark Wahlberg, Kevin Hart, Zack Snyder.
Ja, ich meine, überleg doch mal
so
hier.
So viel Geld.
Hier Red, oder wie der hieß, ist immer noch mein Paradebeispiel. Dwayne Johnson, Gal Gadot.
Red One.
Red One ist der Weihnachtsfilm. Red ist der andere Film.
Red Notice.
Red Notice. Siehst du, habe ich auch schon wieder vergessen. Egal. Komm, lass uns jetzt mal, oder hast du noch einen Filmtitel, den du mir nennen willst?
Kennst du noch Trigger Warning mit Jessica Alba?
Nee.
Der war auch so schlecht.
Nee, das.
Und dein Lieblingsfilm des Jahres, Im Wasser der Seine.
Ach, der mit dem Hai?
Ja, aber der hat nicht so viel gekostet, glaube ich.
Sieht man aber auch.
Aber
das ist auch wieder der Klassiker. Das ist so wie Deep Blue Sea damals mit Samuel L. Jackson und den ganzen mit diesen Marco-Haien, die sie züchten, die dann intelligent sind. Und die dann aber im Laufe des Films, am Anfang sind die irgendwie so 10 Meter lang. Dann gibt es aber so Sequenzen, wo die durch eine Küche schwimmen, da sind die nur noch 2 Meter lang. Also die waren nicht nur smart, sondern können auch die Größe verändern. Rennie Harlan oder irgendeiner hat den Film wieder gemacht.
Aber nur um das einmal abzuschließen und dann starten wir mit den positiven Sachen. All diese Filme oder ein Großteil dieser Filme, die wir gerade genannt haben, sind nach Netflix-Vorstellungen sehr gut oder zum Beispiel sehr erfolgreich gelaufen.
Ja.
Deshalb, liebe Leute da draußen, warum guckt ihr euch alle das an? Das muss mir mal jemand erklären, warum man sich das anguckt, warum die auf diese Zahlen kommen. Weil das bestätigt Netflix und Co. ja noch in dem, was sie machen, weiter so einen Schrott zu produzieren.
Du, jetzt kommen wir zu den Top 3 Filmen des Jahres 2024. Wir starten mit der 3. Timmy, welcher Film ist da bei dir gelandet?
Auf Platz 3 ist bei mir gelandet. Warte, lass mich noch mal einmal kurz gucken hier, damit ich hier, genau. Ein Horrorfilm.
Oh.
Ja. Ja, ich habe natürlich, also erstmal muss ich vorab sagen, dass ich es echt schwierig finde. Wir haben jetzt so die ganze Zeit rumgemeckert und gelästert die ganze Zeit. Ich finde auch, dass 2024 einfach allgemein kein gutes Filmjahr war. Ich finde es trotzdem sehr schwer, nur 3 Filme zu benennen irgendwie, weil es denn doch ein paar echt gute Sachen gab, die eigentlich da auftauchen sollten. Und deshalb vielleicht auch einmal vorab, wie definieren wir oder warum ist, was macht einen Film für mich zum Top 3 Film des Jahres. Das muss ein Film sein, den ich gerne mehrfach gucke.
Okay.
Ja, also zum Beispiel, ich finde, der wichtigste Film des Jahres, lass uns mal so anfangen, der wichtigste Film des Jahres war A Zone of Interest.
Okay.
Der wichtigste.
Ja.
Ist aber nicht bei mir in den Top 3 drin.
Oh, der ist bei mir in den Top 3 drin.
Okay, das hast du schon zu viel verraten. Aber das ist ja spannend zu sehen. Da kommen wir gleich dazu. Für mich ist das Film, den habe ich einmal geguckt, der hat mich schwer mitgenommen. Ich würde ihn jetzt nicht nochmal gucken. Also weil, ja.
Okay, aber ja,
weißt du, was
ich meine? Es gibt geile Filme, die guckst du dir nur einmal an, aber das ist ein geiler Film.
Genau,
aber, also, ein geiler das Film, heißt, auf deiner 3 ist ein Horrorfilm.
Ist ein Horrorfilm, der Film für mich das Horrorgenre einfach wiederbelebt hat. Da gibt es 2 Beispiele in diesem. Ich finde, dieses Jahr war so ein bisschen so ein kleines Horrorfilmjahr, weil in den letzten fast Jahrzehnt im Horrorbereich einfach auch so viel Schrott gemacht worden ist und so viel einfach ist nur um Blut und Splatter und
ey, kann ich da ganz kurz mal sagen, der beschissenste Film, den ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben und ich habe mich gequält, war Terrifier 3. Ich habe Terrifier 1 nur zur Hälfte geguckt, Terrifier 2 gar nicht, aber Terrifier 3, da ging so ein Hype wieder überall durch die sozialen Medien und im Internet. Leute, bitte, tut mir einen Gefallen, unterstützt so eine Scheiße nicht. Ne?
War Erfolg. Also das war, vielleicht denken auch viele, dass das mein Platz 3 ist.
Ja.
Es ist nicht Terrifier 3, weil, aber es war ja, glaube ich, der erfolgreichste Horrorfilm des letzten Jahres.
Ist er, na, weiß ich nicht, ob nicht Smile oder sowas erfolgreich war, aber der war bestimmt erfolgreich. Aber das ist einfach nur brutal. Es ist einfach nur brutal. Und es gibt ja diese Splatter-Filme, also die alten Zombie-Filme, wo du sitzt und drüber lachst, weil es so ein bisschen absurd ist. Aber Terrifier ist einfach, das nur, es ist einfach nur ekelhaft.
Genau, und das hat mich im Horrorbereich, weiß, dass es viele Fans da gibt und die sehen das anders und das ist auch in Ordnung. Mich hat das so ein bisschen genervt, dieses, dass es wirklich nur noch um Blut und Gemetzel ging, du von einem Jumpscare zum nächsten geschickt worden bist und für mich hat sich da auch nie so ein richtiger Grusel draus. Also solche Filme gruseln mich jetzt nicht. Ich finde die eher...
Nee, ich finde die eklig.
Eklig, genau.
Aber dich hat die Nummer 3 gegruselt.
Die Nummer 3 hat mich gegruselt oder beziehungsweise hat mich mitgenommen von der Atmosphäre und das ist Late Night with the Devil.
Du guckst in ein Gesicht, das nicht viele Horrorfilme sieht und sich auch nicht darüber informiert. Late Night with the Devil.
Late Night with the Devil ist ein Film, der erzählt die Geschichte einer Late Night Show. Basiert so... Also es ist ein Film, der dir dir erzählen will, dass es auf einer wahren Geschichte beruht. Auf einen Late-Night-Moderatoren, der in den 70er Jahren aktiv war und der größte Konkurrent von Johnny Carson, der damals ja der größte Late-Night-Talker war. Und der war über dieser Late-Night-Moderator war über Jahre erfolgreich und seine Show kriegt dann immer schlechtere Einschaltquoten, wie seine Karriere ist auf dem absteigenden Ast. Kennst du ja das Gefühl. Nee, bei dir läuft ja zum Glück ganz gut. Also,
danke für diesen Nachsatz nochmal. Ja?
Nein, und um das Ruder so rumzureißen, plant er am Abend von Halloween im Jahre 1977 eine besondere Show, eine besondere Late-Night-Show, wo er ein Medium einlädt dazu und dann Kontakt mit dem Teufel aufnehmen will.
Oh, okay, um einen Deal einzugehen, wie bei Faust.
Ja, um erst auch mit dem Teufel zu sprechen und sie, ja, wie man sich vorstellen kann, nimmt das dann einen nicht geplanten Verlauf. Und ich will da jetzt gar nicht zu viel bei dem Film erzählen, weil ich glaube, dass das denn doch zu viel spoilert. Der Film setzt so ein bisschen auf diese Found-Footage-Atmo, also ähnlich wie beim Blair Witch Project, dass dir so suggeriert oder dir gezeigt wird, na, als Kinozuschauer siehst du eigentlich das, was die Fernsehkameras auch sehen.
Mhm.
Und dadurch kriegt das so einen dokumentarischen Stil. Schatz. Es wechselt auch mit Schwarz-Weiß und Aufnahmen von hinter den Kulissen, die so, so nebenbei entstanden sind. Und das suggeriert halt, wie gesagt, diesen Dokumentarstil, den ich beim Blair Witch Project schon cool fand, weil das so echt macht. Und dazu hat es noch so eine 70er-Jahre-Retro-Optik. Es ist toll gespielt. Sie haben tolle Schauspieler drin. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht und weil er halt nicht auf diese Jumpscares setzt und auf dieses, am Ende.
Sondern so ein bisschen so rein creeped.
Rein creeped und er hat diese tolle Atmo. Ryan Gosling creeped. Er hat diese tolle Atmo. Am Ende wird er schon ein bisschen gorig und da dreht er dann ordentlich nochmal auf und da hat er dann auch ein bisschen Splatter-Elemente drin. Aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, wie es denn am Ende ausgeht. Hat noch so einen kleinen Twist auch noch drin. Er ist 86 Minuten lang, geile Länge. Und er hat mich richtig, hat mir richtig Spaß gemacht, weil er mich so gepackt hat. Er hat ein bisschen konkurriert um Platz 3 mit Long Legs. Auch ein Horrorfilm, der Horror-Thriller, der dieses Jahr rausgekommen ist, der wirklich, finde ich, das Zeug hat, nicht ganz, aber das Zeug hat, dem Schweigende Lämmer Konkurrenz zu machen mit Nicolas Cage als Serienkiller, der gejagt wird irgendwie.
Auch ein geiler Trailer dazu.
Geiler Trailer, sehr, sehr gut gemachter Film. Und die beiden Filme habe ich jetzt einfach mal reingepackt, weil ich fand, die haben, glaube ich, viele Leute nicht so auf dem Zettel und die beleben dieses Horrorgenre wahnsinnig. Deshalb für mich Platz 3.
Da passiert auch eine ganze Menge. Lass uns das kurz und knackig machen, unsere Top 3, weil wir haben ja noch eine ganze Menge fürs Jahr 2025. Auf meiner 3 ist ein Film, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, weil ich gesagt habe, das Original ist so großartig, kann ein zweiter Teil mehr schaden als nützen, aber das alles steht Kopf 2. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich zurückversetzt gefühlt habe in meine Teenagerjahre und nochmal realisiert habe, Mann, was für ein Idiot war ich? Ich bin ja immer noch manchmal ein Idiot, aber damals und vor allen Dingen, was müssen meine Eltern da ertragen haben mit mir, als die Synapsen überhaupt nicht miteinander gearbeitet haben.
Tun sie heute aber noch nicht ab und zu.
Ja, das ist ja auch völlig normal. Aber damals, muss ich ganz ehrlich sagen, war Pixar, also Alles steht Kopf, war für mich ein Meilenstein in dieser Geschichtenerzählung. Der zweite Teil ist auch großartig. Den Rest, den Pixar momentan raushaut, links und rechts, finde ich nicht gut, aber das ist meine 3. Deine 2.
Erstmal ganz kurz nur zu deiner 3. Danke, weil, und ich wusste, dass du den nimmst, deshalb habe ich ihn nicht mit reingenommen. Ich finde den auch ganz großartigen Film. Aber bei mir ist ein anderer auf Platz 2 und das ist Civil War von Alex Garland.
Oh, geil.
Ein, finde ich, großartiger Film. Alle, die ihn noch nicht gesehen haben, läuft gerade bei Netflix, kann man sich den streamen, nochmal, wer ihn im Kino verpasst hat. Aber wenn ihr die Chance habt, ihn im Kino irgendwo nochmal zu sehen, dann geht da rein, weil das ist auch ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Also danach habe ich auch so ein bisschen geguckt, irgendwie in der cineastischen Umsetzung bei den Top 3 irgendwie Filme zu nehmen, die man unbedingt im Kino auch gucken muss, irgendwie, weil es da einfach nochmal anders wirkt. Ganz schnell die Story für all die, die das nicht mitbekommen haben. Es geht um Amerika in der Zukunft. Es bricht ein Bürgerkrieg aus, weil der US-Präsident illegal sich eine dritte Amtszeit erputscht hat, dass die Bevölkerung unterdrückt, sogar bombardieren lässt und es entsteht dann eine Widerstandsfront, die Western Force, die im Krieg gegen den Präsidenten tritt. Und es ist im ersten Moment, glaube ich, viele Leute haben gedacht, dass es ein Kriegs-Action-Geballer-Film wird und waren vielleicht deshalb auch so ein bisschen enttäuscht. Das ist es zum Glück überhaupt nicht, sondern es ist ein Film, der sich in der Handlung dann hauptsächlich um Kriegsreporter und Journalisten dreht, die, das sind 4 Stück, die nach Washington fahren wollen, wo der Präsident sich verschanzt hat, um dort ein Interview mit dem Präsidenten zu führen. Und sie haben eine Reise durchs Land vor sich und kriegen mit, was im Land, in diesem Bürgerkriegsland passiert und wie, was dieser Krieg mit Menschen macht und mit dem Gesamt, mit einem gespaltenen Land. Und das ist so bedrückend, eindrucksvoll gefilmt, so großartig geschauspielert. Kirsten Dunst spielt die Hauptrolle. Ich habe Kirsten Dunst noch nie so gut gesehen wie in diesem Film. Habe ich gesagt, schade, dass die Jahre irgendwie weg war vom Fenster. Ist so, so toll, wie die spielt in dem Film. Und dieser Film ist so bedrückend und hat so viel mit mir gemacht, weil er, ich muss einmal ganz kurz ausholen, Steve, aber weil er die auch all das, was momentan in Amerika passiert, Donald Trump wiedergewählt worden. Wir wissen nicht, wohin das alles geht. Dieses Land bricht auch immer mehr auseinander, die Gesellschaft dort. Das hat so eine brennende Aktualität, die dieser Film irgendwie aufgreift, ohne Trump eigentlich so richtig zu thematisieren. Aber du hast, Trump ist irgendwie immer in den Köpfen dabei, mit all dem, was dabei. Und du kannst dir vorstellen, dass all das passiert. Und was ich auch so spannend fand, wenn das ein Film über Kriegsreporter in Syrien wäre oder in der Ukraine, glaube ich, würde es uns nicht so, oder würde es die Kinozuschauer nicht so packen, was tragisch und schlimm ist, weil es so gelernt ist mittlerweile. Aber das ist USA, Bürgerkrieg, du hast irgendwie so ein anderes Verhältnis dazu irgendwie. Und das macht diese ganze Thematik, und die haben wir ja in Syrien, wir haben wir in all den Ländern irgendwie was mittlerweile, was wir als normal abgespeichert haben und uns nicht mehr so berührt was schlimm ist. So, es sollte uns jeden Tag berühren. Das tut dieser Film und deshalb mein Platz 2.
So viel zu kurz und knackig.
Es tut mir leid.
Nein.
Ja, aber wir haben so viel schlecht geredet. Jetzt wollte ich auch mal.
Ich liebe deine Begeisterung und der Film ist wirklich toll. Auf meinem Platz 2, da geht es auch um ein drückendes Thema. In diesem Fall hat es mit deutscher Geschichte zu tun. Ist The Zone of Interest von Jonathan Glazer mit Christian Friedl und Sandra Hüller in den Hauptrollen. Kurz zusammengefasst, es geht um das Jahr 1943. Es geht um das Konzentrationslager Auschwitz und den sozusagen Kommandanten dieses Konzentrationslager, Rudolf Höss, der direkt neben dem Konzentrationslager mit seiner Frau und seinen 5 Kindern lebt. Und die Geschichte ist bedrückend, ist unfassbar und vor allen Dingen arbeitet die ganz viel über Sound. Und das, was du hörst, was im KZ passiert, was wir alle wissen, was da passiert ist, das löst eine bedrückende Stimmung aus in einer Dimension, die beklemmt ist. Und du hast schon gesagt, es ist ein Film, den kann man, den muss man, ich sag's mal so, den muss man gesehen haben. Ob man ihn ein zweites Mal schafft, ist eine andere Frage. Aber
Wahnsinn. Ich bin komplett bei dir. Den muss man gesehen haben. Und ich finde, das ist ein Film, den sollten Sie in der Schule zeigen mal. Also da sollten Sie vieles anderes, können Sie kürzer packen. Also ich muss zum Glück nie wieder in die Schule gehen. Aber ich erinnere mich noch gut und ich weiß auch, wie jetzt, was in der Schule alles gelehrt wird. Und wieder kann man vieles kürzer packen. Zeigt mal diesen Film den Leuten irgendwie, den Schülern dort, weil das so wichtig ist, dass man das sieht. Ich wohne nicht, das ist ein Film, ich wollte den eigentlich gar nicht gucken, weil ich wusste, dass der mich runterzieht. Und ich wusste, dass diese Thematik ist so hart und so schwer, aber dass da, du kommst aus dem Kino raus und also nicht mit dem Lächeln, das kann man, sondern das ist wirklich, dass einen das echt fertig macht, das Ganze. Und ich habe ihn mir dann angeguckt, wie gefühlt ein bisschen gegen meinen Willen, aber weil alle ja auch so schwärmten davon, habe ich gesagt, man muss sich das angucken und man muss diesen Film gucken.
Finde ich auch mega. Ja, deine 1.
Platz 1 auch. Auch ein Film, ganz anders, aber den man auch gucken muss und auch ein Film, den man unbedingt im Kino gucken muss, weil dieser Film für alles steht, was an Kino geil ist und das ist Dune Part 2.
Denis Villeneuve.
Genau. Der erste Film war schon großartig und ich bin da bin ich bei Christopher Nolan, der auch ein groß guter Freund von Denis Villeneuve ist und der zu Dune 1 gesagt hat, Dune ist für ihn das neue Star Wars.
Oh.
Und Part 2 ist für ihn dann das Imperium schlägt zurück, also von der Star Wars
Reihe. Ja, und ich meine, Steven Spielberg hat ja selber gesagt, dass die Szene, wo Timothy Chalamet auf dem Sandwurm reitet, für ihn cineastisch das Beste ist, was er gesehen hat.
So ist es.
Ich meine, das sagt Steven Spielberg. Das,
genau. Und und das
Imperium. Übrigens, ganz kurz, auch meine Nummer 1.
Dann können wir jetzt ja beide darüber schwärmen und so ein bisschen ausufern. Nein, das ist einfach das, was Nolan sagt. Für mich ist Das Imperium schlägt zurück, der beste Star Wars Film von den drei ersten. Alles, was danach kommt, fand ich alles nicht mehr geil. Ich fand die ersten drei, also ja, am besten.
4, 5 und 6.
Genau.
Ja, aber sehe ich auch so. Imperium schlägt zurück, war einfach von der, ne, von der Eiswelt bis hin zu dem, was da alles passiert ist, einfach, glaube ich, am spannendsten, weil am meisten passierte, auch in der Wendung. Und ich meine, am 2. Dune ist einfach beeindruckend zu sehen, wie sich die Rolle von Timothy Chalamet, auch des Heilsbringers und des Retters, wandelt. Und das ist ja auch das Spannende an den Büchern, dass er ja nicht diese Heldenfigur ist, für die ihn alle halten.
So,
jetzt wird es halt spannend, genau, in welche Richtung,
genau,
es geht.
Jetzt kann man natürlich immer auch da zu diesem Film sagen, das ist ja meist bei Romanverfilmung, dass man sagt, das Buch ist besser und so weiter. Dieses Buch Dune von Frank Herbert galt ja lange Zeit als unverfilmbar. Und es sind viele Sachen auch drin, die das Buch natürlich viel mehr erklärt, noch als so ein Film erklären kann. Und wo echte Freaks und Fans sagen, so, oh, da hätte ich mir das noch mehr gewünscht und hätte dies noch mehr gehabt. Stimmt, ja, es gibt bestimmte Parts, die hätte ich mir auch mehr gewünscht. Aber ich glaube, dass man bei so einem Film immer Abstriche machen muss. Und dieser Film aber einfach zeigt, was dabei rauskommen kann, wenn man mit so einer Liebe und Detailverliebtheit auch einen Film dreht und auf alle Kleinigkeiten.
Visionär.
Und es fängt zum Beispiel auch an, finde ich, und das fällt so ein bisschen bei den Besprechungen dieses Films immer gefühlt so hinten über, zum Beispiel auch die Musik von Hans Zimmer, der den Soundtrack ja gemacht hat zu den Soundtracks.
Der den Soundtracks zu den Soundtracks gemacht hat.
Zu dem Film gemacht hat. Ey, und diese Musik ist so großartig. Steven, wir beide könnten bei dir im Garten sitzen und das Ding hören und wir würden beide denken, gleich passiert irgendwas Episches.
Irgendwas kommt aus dem Boden.
Ja, irgendwas passiert. Das ist nur ein kleiner Regenbogen. Es ist irre.
Nee, also absolut berechtigt die Nummer 1. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das Kinojahr 2025 bringt. Denn da gibt es ein paar Highlights, die wir, auf die wir uns freuen. Und ich meine, man kann ja einmal kurz durchgehen, welche Filme, glaube ich, auf der Hand liegen und dann vielleicht nochmal so ein paar besondere ansprechen. Also ich freue mich sehr auf Mission Impossible The Final Reckoning, einfach weil der letzte, der siebte Teil von Mission Impossible gut war, aber nicht das hatte, was die anderen haben. Und es gibt ja Gerüchte, dass damit auch die Saga sozusagen zu Ende ist. Also ich glaube, da packt Tom nochmal eine Schippe obendrauf. Avatar, Fire and Ash, ich meine, ganz im Ernst, alle haben ihn ausgelacht, als sie gesagt haben, The Way of the Water oder The Way of Water, der zweite Teil, das wird nichts, wieder Box-Office-Rekorde gebrochen, wieder visuell, ich meine, James Cameron ist einfach die Macht und ich glaube, Fire and Ash wird auch unfassbar sein. Dann natürlich Superman von James Gunn, ja, Henry Cavill kommen wir auch gleich nochmal zu, der hat auch ein paar Filme in den Startlöchern, aber ich glaube, das ist diese Welt von Zack Snyder, die sehr düster ist und wo nicht so richtig rauskommt, was da passieren soll und wie das alles funktioniert. Ich glaube, jetzt kann er was werden. Ne? Es gibt ja auch schon einen Teaser-Trailer und sowas. Das sieht alles ganz cool aus. Und ich finde, James Gunn hat ja mit Guardians of the Galaxy auch unter Beweis gestellt, dass er so etwas inszenieren kann mit mehr Witz, mehr Action, mehr Würze. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja, und dann ganz kurz einen Film, für den ich die Lanze brechen möchte, weil ich die Weltpremiere moderieren durfte und den Film auch vorab gesehen habe, ist Nosferatu.
Ja, ist der gut?
Oh, ich finde ihn wirklich richtig gut. Robert Eggers, der ja, sag ich mal, Filme gemacht hat, die nicht einfach sind, ne? Aber hat er eine Muse gefunden in Willem Dafoe. Der Film ist echt der Hammer, weil der basiert ja auf dem Murnau-Klassiker. Hat ja auch sehr viele, sag ich mal, Sachen mit eingebaut, die sozusagen ein Grußwort sozusagen an die Murnau-Fassung sind. Aber Lily Rose Depp, von der ich bisher schauspielerisch nicht viel gehalten habe, spielt großartig. Nicholas Holt ist dabei, Willem Dafoe ist dabei und natürlich einer der Skarsgards oder Squashgards, der ja auch den Clown in S gespielt hat, der spielt Nosferatu. Mystisch, extrem super visuell umgesetzt, Soundtrack beklemmt und du sitzt da wirklich 2 Stunden und machst dir, also ich habe mir in die Hose gemacht, ich mache mir auch schnell in die Hose, aber der Film ist richtig gut. Also ich kann euch nur sagen, freut euch drauf.
Ein Film, auf den ich mich richtig, richtig freue, der ist in Amerika schon gestartet, aber kommt bei uns erst am 27. Februar, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist A Complete Unknown.
Ja.
Also das Biopic über das Leben und Schaffen von Bob Dylan mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Und ich bin ehrlich, ich habe Timothée Chalamet immer so ein bisschen, ich habe den anfangs nicht so richtig ernst genommen. Er hat coole Sachen gemacht, aber ich war immer so, ist das nur ein Frauenschwarm irgendwie oder wie viel steckt wirklich in den drin?
Ich meine, aber überleg mal, womit der seine Karriere gestartet hat. Ne? Also der Film von Luca Guadagnino, das war ja, also...
Ja, es ist einfach, nein, ich muss da, wie gesagt, ich nehme doch alles, was ich an negativen Gedanken zu ihm hatte, nehme ich zurück. Und ich glaube, dass das ein richtig, richtig großer wird und wir von dem noch ganz, ganz viel, ganz besondere Sachen sehen werden. Und die Complete Unknown-Geschichte über Bob Dylan, glaube ich, ist das erste Ding. Also alles, was man da jetzt schon an Bildern und Trailer-Ausschnitten gesehen hat, ist super spannend, vor allen Dingen, weil er wirklich aussieht wie Bob Dylan.
Das in jungen Jahren,
in jungen Jahren. Es
und Bob
schon
Dylan hat ja selber gesagt, sehr, sehr dass er das echt beeindruckend fand. Aber apropos Biopics, es kommt ja nächstes Jahr auch eins raus von Antoine Fuqua mit Coleman Domingo und Miles Teller und das ist Michael. Über Michael Jackson, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Wenn man sich die Karriere von Michael Jackson anschaut und ja, liebe Michael Jackson-Fans, wir müssen auch über die Sachen sprechen, die ein bisschen düsterer sind, vielleicht nicht bewiesen wurden, aber auch darüber muss man sprechen. Frage ist, worum handelt es sich? Ne? Also ist es ein Biopic à la Back to Black, ne? Das ein bisschen verkennt, welche Probleme und Diskussionen es auch rund um die Künstlerin Amy Winehouse gab? Oder ist es nur ein Ausschnitt? Also fokussiert man sich nur auf Thriller? Weil ich meine, die Karriere fing an mit den Jackson 5 und der Vater war ja auch nicht cool. Also es ist mega viel.
Es ist mega viel und also ich kann Ihnen, glaube ich, nur raten, sich auf einen bestimmten Teil seines Lebens zu fokussieren und das abzudecken und das dann von allen Seiten auch. Weil wie gesagt, wenn man den Back-to-Black-Fehler macht, das einfach so verklärt zu sehen und nur er hat so tolle Musik gemacht und die ganze menschliche Tragödie in all ihren Ausprägungen irgendwie nicht mit reinbezieht, glaube ich nicht, dass es cool wird, sondern dass dann sowas drohen kann, wie was bei Back to Black passiert. Aber das ist definitiv auch einer der Filme, auf die ich richtig heiß bin. Es wird ohnehin, 2025 wird so ein Biopic, ja. Also da kommen wirklich wahnsinnig viele spannende Sachen. Ein Ding ist ja auch dieser Film Deliver Me From Here oder Now, wie heißt der nochmal? Warte, ich muss einmal gucken. Deliver Me From Nowhere. Das ist ein Biopic über Bruce Springsteen, wo Jeremy Allen White
aus The Bear,
den wir, geile Serie, Leute, The Bear, und die erste eigentlich so richtig große Rolle jetzt neben dieser Serie für Jeremy Allen White. Ich bin gespannt, wie er das macht. Ich finde es eine spannende Wahl, den für Bruce Springsteen.
Aber der sieht auch so aus.
Ja, ich habe auch Bilder gesehen, die Klamotten, wie sie das alles umsetzen. Das wird ein total geiles Ding. Es kommt ein BG-Biopic, was ich auch irre finde. Mal sehen, was da passiert. Also in dem Bereich, da können wir uns, glaube ich, auf einiges freuen. Und dann, das ist eine Nachricht gewesen, die vor ein paar Wochen, die ich gelesen habe und wo ich mich so drüber gefreut habe, weil endlich wird mein Lieblingsbuch verfilmt. Und ich habe mich immer gefragt, wann machen
Sie das? Der Gryffalo.
Das Sams.
Ist das schon verfilmt worden. Und der Gryffalo auch. Aber welches Buch ist denn dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch ist Der Prügelknabe.
Von
Charlie Huston.
Ja, das hast du mir doch gegeben. Das Buch habe ich
doch natürlich.
Gelesen.
Ich verschenke gerne an Freunde irgendwie Bücher, die ich liebe.
Wirklich?
Und das ist, Der Prügelknabe ist Band 1. Das ist eine Trilogie. Ja. Die weltberühmte Hank Thompson-Trilogie von Charlie Huston. Leute, nutzt die Zeit vorab, dieses Buch zu lesen.
Das oder ist diese mega. Bücher,
weil sie einfach so geil sind. Es geht um ein ehemaligen Baseballspieler, der gescheitert ist, Alkoholiker mittlerweile, in einer Bar als Barkeeper arbeitet, komplett am Ende ist, fertig ist, schwere gesundheitliche Probleme hat, auch eine neue Niere braucht und der für eine Nachbarin auf eine Katze aufpasst oder beziehungsweise die Katze entgegennimmt und auf einmal und sich da nichts bei denkt, auf einmal tauchen skurrile Mafioso-Typen auf, die ihn zusammenschlagen und die auf der Suche nach irgendetwas sind und es stellt sich raus, in diesem Katzenkäfig ist etwas drin, wonach sie auf der Suche sind. Das klingt im ersten Moment so relativ als eine relativ lapidare oder bekannte Geschichte und entspinnt sich zu einem Höllenritt durch New York und
das ist echt, ganz das Buch ist richtig. Aber wer inszeniert denn oder wer spielt mit?
Die Regie führt Darren Aronofsky.
Oh.
Hammer, also Black Swan. Yeah. Und was hat er noch gedreht hier? War doch letztens hier, wartet mal, bevor ich jetzt irgendwie Quatsch erzähle, muss ich einmal, The Whale, natürlich klar, The Whale hat er gedreht, Black Swan, finde ich, weil es klingt ja erstmal im ersten Schritt nach einem Actionfilm, das ist aber viel, viel mehr als das, kann ich euch schon sagen, alleine weil dieser Mann das inszenieren wird, wird es nochmal anders und die Hauptrolle spielt Austin Butler.
Oh!
Ja. Das wird großartig.
Heißt
Caught Stealing, ist der Originaltitel, ist gerade im Dreh oder ich glaube, die sind schon relativ weit. Da freue ich mich so wie verrückt drauf. Und alle Leute, die, wie gesagt, die auch mal gerne ein Buch lesen, holt euch Charlie Huston, Huston. Da gibt es mehrere Bücher. Und da gibt es, wie gesagt, der Prügelknabe ist Band 1 dieser Serie. Also, kann ich euch nur empfehlen.
Du hast mir ja damals nicht nur das Buch gegeben, sondern mich auch auf Jack Reacher aufmerksam gemacht, von dem ich alle Bücher gelesen habe. Kommt der Staffel 3 auch raus. In 2025 freue ich mich sehr drauf. Aber wo wir gerade bei Action sind, es gibt zwei Filme, die ich gerne nochmal in die Waagschale werfen möchte, ist einmal Havoc von Gareth Evans, der ja The Raid 1 und 2 unter anderem gemacht hat. Wahnsinns-Action-Filme. In der Hauptrolle Tom Hardy und in der Nebenrolle Timothy Olyphant. Und Gareth Evans hat in einem Interview gesagt, dass das sozusagen eine Hommage an die Hongkong-Cop-Filme, die er so geliebt hat, ist.
Und die auch geliebt habe.
Ja, ich liebe die auch immer noch. Und es geht um einen schiefgelaufenen Drogendeal und der geprellte Detektiv, der dem sozusagen zum Opfer fällt, gespielt von Tom Hardy, muss sich durch die kriminelle Unterwelt kämpfen. Und das klingt einfach nach einem Film, ne? Also Gareth Evans und Tom Hardy Action. Eine geile Kombination. Und das Comeback, und da muss man mal drauf warten, wann der wirklich rauskommt, und zwar von einem der größten Schauspieler der letzten Jahrzehnte, Daniel Day-Lewis. Der kommt wieder, und zwar mit einem Film, der nennt sich Anemone oder Anemone, und wird inszeniert von Ronan Day-Lewis. Und ich sag mal so, wenn Daniel Day-Lewis zurückkommt, dann ist das meistens ein Film und eine Rolle, für die er sich irgendwie wieder morpht, irgendwas Absurdes macht.
Ganz irre.
Und es geht um Familienbande zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern, komplexen Beziehungen, Generationskonflikte. Und ich meine, das ist Stoff, wo ich sage, okay, Daniel Day-Lewis, go. Ich gucke ihn mir auf jeden Fall an.
Alles, was Daniel Day-Lewis macht, gucken wir uns an.
Crazy.
Also, ja, weil das einfach einer der besten, großartigsten Schauspieler ist, die dieser Planet je gesehen hat. Aber wo wir gerade beim Thema Comeback sind, es gibt auch im kommenden Jahr wird es ein Comeback geben, was mir jetzt vorab schon ein bisschen Angst macht.
Ich weiß, ist es der, es gibt nur einen, es kann nur einen geben?
Nein.
Achso, ich dachte mal ins Highlander mit Henry Cavill.
Oh, das, ja, ich mag Henry Cavill. Also das ist irgendwie ja, so ein bisschen hin und her gerissen, so, aber das wird auch ein schwieriges Unterfangen. Nein, es ist, da schließt sich vielleicht der Kreis zu unserem Gespräch am Anfang und dem vielen Mist, den Netflix rausbringt. Es wird eine neue Netflix-Produktion geben, die heißt, und der Titel des Films ist schon, verspricht nichts Gutes.
Oh.
Back in Action ist der Titel und es wird das Comeback sein von Cameron Diaz.
Ach so, ja, mit Jamie Foxx.
Und ich lese dir mal vor, worum es geht.
Ja,
und haltet euch fest, anschnallen und festhalten irgendwie. Das ist wirklich die abgefahrenste Geschichte, die wir je gehört haben. Spoiler-Alarm, Achtung. Emily, gespielt von Cameron Diaz, und Matt, gespielt von Jamie Foxx, haben ihr Leben als Spione vor Jahren an den Nagel gehängt.
Nee.
Um stattdessen eine Familie zu gründen.
Nein.
Crazy, oder?
Ja.
Es wird noch verrückter. Doch als von einem auf den nächsten Tag ihre geheime Identität auffliegt, müssen sie ihre alten Tricks auspacken, um ihre Familie zu schützen.
Jetzt mal ganz im Ernst. Gut, kommen wir vielleicht nochmal zu anderen Filmen. Mickey 17, der neue Film von Bong Joon-ho mit Robert Pattinson, Toni Collette, Mark Ruffalo. Ich meine, Bong Joon-ho ist jemand, den kennen wir als einen innovativen Filmemacher. Darauf freue ich mich. Es gibt einen Frankenstein von Guillermo del Toro. Dann gibt es einen Film Boyband von Sean Levy mit Ryan Reynolds. Klingt auch lustig. Peaky Blinders, auf den freust du dich. Ich mich auch. Also, ich glaube...
F1.
Der
Formel-1-Film mit Brad Pitt, der vieles verspricht. Also ich glaube, dass wir davon Sachen Action und Autoszenen irgendwie nochmal, das wird ein anderes Level sein, als alles, was man aus dem Bereich bislang gesehen hat.
Also, ihr merkt schon, das Jahr 2025 wird cineastisch beeindruckend und sicherlich auch sehr, sehr spannend. Dazu kommen natürlich noch eine ganze Menge an tollen Serien. Und wir können nur an dieser Stelle sagen, wir hören uns wieder am 23. Januar. Und dann werden wir passend, Tim und ich, passend zur dunklen und grauen Jahreszeit, dann wird es weiterhin dauerregnen, über Horrorfilme sprechen. Und ihr könnt uns bis dahin natürlich gerne schreiben in die Kommentare, was eure Highlights waren aus 2024, Lowlights, worauf ihr euch 2025 freut und natürlich auch, worüber wir mal sprechen sollten.
So ist es. Und aber in der nächsten Sendung werden wir natürlich auch dann unsere Top-Liste der besten Horrorfilme, die Steven und ich jeweils aufstellen werden, vorstellen. Vielleicht ist Late Night with the Devil damit drauf. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, der hat es bis da. Mal gucken.
Er hat viel Konkurrenz auf jeden Fall.
Er hat viel Konkurrenz.
Auch spannend, vielleicht als kleiner Cliffhanger. Das Horrorfilm-Genre ist das neue Genre für starke weibliche Hauptrollen. Ist übrigens ganz spannend, wenn man sich mal anguckt, was da alles in der letzten Zeit passiert ist. In der Zwischenzeit habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei Kino oder Couch weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und zwar durch Michael und Liz. Da kommt die neue Folge am 9.1. raus. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Bleibt gesund und munter und uns natürlich wohlgesonnen.
Bis dann, Leute. Tschüss.
Tschüss.